Und jetzt das Heute-Journal. Mit Gundula Gause und Klaus Kleber.
Guten Abend. Seit Mittwoch rücken türkische Truppen in einen Teil von Syrien vor, in dem bisher relative Ruhe herrschte. Garantiert von kurdischen Truppen, gestützt von ihren amerikanischen Verbündeten. Bis Donald Trump begann, die abzuziehen. Es sind doch nur 50 Mann, erklärte er anfangs, aber jetzt werden es 1000 und da bleibt nichts mehr von der US-Präsenz, außer Twitter-Drohungen aus dem Weißen Haus. Das Chaos, das die Kritiker der Türkei und der US-Politik vorhergesagt haben, beginnt sich zu entfalten in einem Gebiet, das doch angeblich türkische Sicherheitszone werden soll. Lück Walpott berichtet.
Seit 5 Tagen feuert die türkische Armee mit voller Kraft auf Ziele jenseits der Grenze. Nach kurdischen Angaben nutzten inhaftierte Terroristen des sogenannten Islamischen Staates das Chaos, um aus einem Gefängnis auszubrechen, wie dieses Video einer Überwachungskamera belegen soll. Einige IS-Kämpfer seien hier entkommen, heißt es. Außer den Dschihadisten selbst sind dabei weitere 80.000 Familienangehörige und Unterstützer in Lagern im Kampfgebiet interniert, davon viele europäische Staatsangehörige. Aus einem der Lager in Ain Issa flohen heute mehrere hundert von ihnen Richtung Süden, wie Aufnahmen im Internet zeigen. Wir müssen jetzt gegen den IS und die türkischen Angreifer kämpfen, sagt der Kommandeur, unsere Kräfte sind aber begrenzt. Türkische Soldaten und arabische Freischärler rückten heute weiter nach Osten vor und besetzten die Grenzstadt Tel Abyad. Dabei kam es zu heftigen Kämpfen mit kurdischen Kräften. Unterdessen kündigte Washington den Rückzug von bis zu 1000 US-Soldaten aus der Region an, um nicht unter Feuer zu geraten. Ich weiß nicht, ob die Türken auf uns schießen würden, aber es landeten schon Granaten in der Nähe. Türken und Kurden bekriegten sich seit Jahren, twitterte Präsident Trump. Da sei es sehr klug, nicht in die Kämpfe verwickelt zu sein. Die Kurden zögen sich ja anscheinend zurück, das sei gut so. Inzwischen mehren sich Berichte über zivile Opfer der Angriffe. Die arabischen Freischärler sollen bei einer Straßensperre südlich von Tel Abyad eine kurdische Politikerin und ihre Begleiter brutal hingerichtet haben. Am Abend kündigte außerdem die Assad-Regierung in Damaskus an, noch heute Nacht Truppen in den Norden zu entsenden, um den türkischen Einmarsch zu stoppen.
Deutschland und Europa sind über all das sehr besorgt und stemmen sich gegen Erdogans Vorgehen mit allem, was sie haben. Das war heute der Vorschlag, einige Rüstungsgüter für einige Zeit nicht mehr an die Türkei zu liefern. Nicht sehr eindrucksvoll, verglichen mit der Twitter-Drohung von The Real Donald Trump, dass er bei unbotmäßigem Verhalten die Wirtschaft der Türkei restlos zerstören werde. Aber das hat ja auch nicht gewirkt.
Arbeitsbesuch in Paris. Es sind viele Themen, über die Angela Merkel und Präsident Macron am Abend sprechen. Brexit, Europa, Handelskonflikte, vor allem aber die Sorge um die Kurden und die türkische Offensive im Norden von Syrien.
Ich habe heute eine Stunde mit dem Präsidenten Erdogan gesprochen. Es gibt natürlich berechtigte Sicherheitsinteressen der Türkei, aber auch ich glaube und die Bundesregierung glaubt, dass diese Offensive beendet werden muss, weil die humanitären Folgen gravierend sind.
Sicherheitsinteressen damit begründet am Abend im ZDF auch der türkische Botschafter den Einmarsch in Syrien.
Wir haben bisher mehr als 300 Anschläge aus diesem Gebiet bekommen.
Von der YPG.
Ja, richtig. Und PYD/YPG ist der syrische Ableger der PKK. Das ist eine Organisation auch in Deutschland verboten.
Argumente, die international auf Skepsis stoßen, dass die Türkei in Syrien auch westliche Waffensysteme einsetzt, sorgt zusätzlich für Verärgerung. Berlin und Paris haben deshalb alle Waffenexporte gestoppt. Der Opposition jedoch reicht das nicht.
Es kann nicht sein, dass wir als Deutsche, als Europäer nur lasch reagieren, sondern hier muss ein sehr klares Stoppschild her.
Auf Kritik aber reagiert Erdogan gereizt und droht. Wenn ihr versucht, unsere Operation als Invasion darzustellen, werden wir die Tore öffnen und 3,6 Millionen Flüchtlinge zu euch schicken.
Naja, Herr Erdogan hat gezeigt, er sperrt ja auch Menschen ein, dass er zu allem fähig ist. Ich würde also eine Drohung ernst nehmen. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt auch mal die Muskeln spielen lassen. Und da gibt's nur eins, das ist die Wirtschaft. Da kann man ihn treffen und da sollte man ihn treffen.
Neben dem Ende der Rüstungsexporte dürfte deshalb auch die Frage der Sanktionen diskutiert werden, wenn sich morgen in Luxemburg die EU-Außenminister treffen.
Welche Maßnahmen ergreifen wir? Dass wir welche ergreifen werden, so wie Deutschland und Frankreich das getan haben, davon gehe ich aus, das ist sicher. Und darüber hinaus wird man sich sicherlich auch weitere Optionen offen halten, je nachdem, wie die Türkei sich in der kommenden Zeit verhält.
Viel Zeit bleibe jedoch nicht, warnen Experten. Dabei betreffe der Konflikt vor allem die Europäer.
Wir haben da Aktien. Und angesichts der Tatsache, wie groß unsere Aktien sind, würde ich sagen, ist unsere Ohnmacht doch sehr deutlich sichtbar. Und das ist nicht nur militärische Ohnmacht, sondern auch diplomatische Ohnmacht.
Ohnmacht, die auch kurdische Demonstranten in Berlin spüren. Was sie fordern, kaum mehr umstritten. Darüber hinaus aber bleibt wohl nur eine vage Hoffnung.
Heute hatten Polen die Wahl. Mehr als 30 Millionen Menschen waren aufgerufen, ein neues Parlament und damit die zukünftige Regierung zu bestimmen. Aus Sicht der Europäischen Kommission und fast aller EU-Länder war das eine Chance, eine Regierung abzuwählen, die es nicht so genau nimmt mit Rechtsstaatsprinzipien wie freier Presse und unabhängiger Justiz. Entscheidend ist aber, wie die Mehrheit der Polen das sieht. Vor einer knappen Stunde kamen die ersten Prognosen und brachten einen deutlichen Sieg der schon bisher regierenden PiS-Partei. Diese Woche wurden mitten in Deutschland zwei arglose Menschen von einem fanatischen Hasser ermordet. Sein eigentliches Ziel war ein Blutbad unter der jüdischen Gemeinde von Halle. 80 Jahre nach der Reichspogromnacht sollten wieder Frauen, Männer und Kinder sterben, weil sie Juden waren. Genau das, wovor Extremismusfachleute seit Jahren warnen, ein neues Aufflammen von mörderischem Antisemitismus, wenn verächtlich machende, hasserfüllte Sprache in Taten umschlägt. Dieses Argument richtete die Debatte auch auf die AfD, deren rechtsnationaler Flügel immer wieder mit der Grenze des Sagbaren spielt und die Grenze übertritt. Die Partei verwahrt sich gegen den Vorwurf. In ihrem Programm stehe nicht ein einziger antisemitischer Gedanke. Sie habe sogar Juden in ihren Reihen. Diese Auseinandersetzung beschäftigt Andrea Maurer und David Gebhardt.
Wer Deutschland liebt, ist antisemitisch.
Solche Parolen sind längst wieder auf deutschen Straßen zu hören. Rechtsextreme 2018 in Dortmund. Seit Halle ist klar, den Worten können Taten folgen. Antisemitismus ist in Deutschland wieder mörderisch. Das hat sie heute auf Berlins Straßen getrieben. Tausende demonstrieren gegen Antisemitismus und Rassismus. Für viele von ihnen ist auch die AfD Teil des Problems.
Geistige Brandstifter und eine gefährliche Breite in der breiten Masse irgendwie, die sich davon angesprochen fühlt, leider.
Fakt ist, Antisemitismus gehört nicht zum Markenkern der AfD. Doch einzelne Parteimitglieder bedienen Verschwörungstheorien mit Auslegungsspielraum. Björn Höcke etwa spricht von einem internationalen Geldmachtkomplex mit seiner krakenhaften Machtstruktur, Dunkelmännern im Hintergrund. Juden nennt er nicht explizit und doch bediene er alte Stereotype, sagt ein Antisemitismusforscher.
Meistens wird behauptet, da steckt der Jude dahinter. Und insbesondere hier bei Höcke, der reiche Jude oder die reichen Juden, die regieren alles und kontrollieren alles. Das ist der Evergreen oder Everbraun des Antisemitismus.
Auch die Mutter des Attentäters von Halle folgt scheinbar einem solchen Denkmuster. Im aktuellen Spiegel wird sie mit folgenden Worten zitiert. Er hat nichts gegen Juden in dem Sinn. Er hat was gegen die Leute, die hinter der finanziellen Macht stehen. Wer hat das nicht? Antisemitische Klischees wie diese sind Jahrhunderte alt, so alt wie der Judenhass selbst. Im Nationalsozialismus führte er zum Massenmord. Und doch suchen AfD-Vertreter immer wieder den kalkulierten Tabubruch, sprechen von Schuldkult, von dem Recht,
stolz zu sein auf die Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen.
Wir brauchen nichts anderes als eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad.
Konrad Adam ist Gründungsmitglied der AfD. Er sieht solche Aussagen seiner Parteifreunde kritisch.
Dass man die AfD da interessant macht, ist vielleicht das bewusste Kalkül einiger Leute. Dass man damit allerdings ein gefährliches Spiel spielt, da würde auch ich zustimmen. Und deswegen wäre es gut, wenn man diese bewusst zweideutigen Meinungen unterließe.
Auch nach Halle wird wieder relativiert, versucht das rechtsextrem antisemitische Motiv zu verharmlosen. AfD-Mandatsträger schrieben nach dem Terror, eine Tat des Wahnsinns, keine politische Tat. Bin ja mal gespannt, wer das in Halle inszeniert hat, die Zeit wird's zeigen. Was ist schlimmer, eine beschädigte Synagogentür oder zwei getötete Deutsche? Solche Meinungen werden in der AfD zumindest geduldet, so wie bislang Wolfgang Gedeon, dem seit Jahren auch parteiintern Antisemitismus vorgeworfen wird und der noch immer Parteibuch und Unterstützer hat.
Es laufen Parteiausschlussverfahren, die sind leider noch nicht abgeschlossen. Dem Problem bei uns in unseren Reihen stellen wir uns.
Kein politisches Lavieren, Relativieren mehr, ein klares Bekenntnis zum Nie wieder. Das war die Botschaft, die heute von Berlins Straßen ausging.
Nun die Nachrichten von Gundula Gaus.
In Japan hat einer der heftigsten Taifune seit Jahrzehnten massive Schäden angerichtet. 35 Menschen verloren ihr Leben. Sintflutartige Regenfälle haben ganze Landstriche unter Wasser gesetzt. In der Provinz Nagano traten Gewässer über die Ufer, Dämme brachen, Wohngebiete wurden überflutet. Erdrutsche rissen Häuser und Autos mit. Rund 100.000 Rettungskräfte sind im Einsatz und suchen nach vielen Vermissten. Zehntausende Japaner wurden in Notunterkünften untergebracht. Gegen den sächsischen Landesbischof Renzing, der bereits seinen Rücktritt angekündigt hat, gibt es neue Vorwürfe. Heute bestätigte die sächsische Landeskirche, dass der evangelische Theologe als Student Texte für die rechte Zeitschrift Fragmente geschrieben hatte, die als nationalistisch und demokratiefeindlich einzustufen seien. Der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford Strom, forderte schnelle Aufklärung. Nach tagelangen Protesten in Ecuador wollen die Regierung und Vertreter der indigenen Völker einen Weg aus der Krise suchen. Für den Abend wurde ein erstes Treffen angesetzt. Die katholische Kirche soll vermitteln. In der Hauptstadt Quito gilt wegen der eskalierenden Gewalt weiterhin eine Ausgangssperre. Auslöser war die Streichung der Treibstoffsubventionen. Sie ist Teil der Auflagen des IWF für einen Milliardenkredit. Im Süden Mexikos haben 500 Beamte der mexikanischen Nationalgarde bis zu 2000 Migranten, die auf dem Weg in die USA waren, zur Umkehr gezwungen. Die Migranten aus Afrika, der Karibik und Zentralamerika hatten sich zu Fuß aufgemacht. Mexiko hat sich verpflichtet, die Grenzen mit Nationalgarden zu besetzen. Das hatte US-Präsident Trump unter Androhung von Strafzöllen erzwungen. Zum zweiten Mal seit dem arabischen Frühling 2011 haben die Tunesier einen neuen Präsidenten gewählt. Nach ersten Prognosen hat der parteilose Juraprofessor Said mit über 72% der Stimmen in der Stichwahl einen Erdrutschsieg erzielt. Damit setzte er sich deutlich gegen den umstrittenen Medienmogul Karoui durch. Der als erzkonservativ geltende Said wird demnach die Nachfolge des verstorbenen Präsidenten Essebsi antreten. Said befürwortet die Todesstrafe und will Homosexualität weiter unter Strafe stellen.
Die Saarländerin Annegret Kramp-Karrenbauer war heute im Saarland. Aber es war kein Heimspiel. Es war der Deutschlandtag der Jungen Union, ihre jährliche Hauptversammlung. Die Jugendorganisation, Jugend ist man da bis 35, hatte der Frau Vorsitzenden gleich drei Männer als mögliche Konkurrenten um die Kanzlerkandidatur vorgeschaltet und machten der Vorsitzenden jedes Recht auf einen ersten Zugriff auf die Kandidatur streitig. Mit der Initiative, diese mächtigste Personalie per Urabstimmung zu entscheiden. Das alles, bevor sie heute ankam.
Es wirkt ein bisschen verloren, wie Annegret Kramp-Karrenbauer heute so auf der Bühne der Jungen Union steht. Das hatte sie vor 10 Monaten nicht erwartet. Die eigene Parteijugend spricht ihr den ersten Zugriff auf die Kanzlerkandidatur ab. Mit der Forderung nach einer Urwahl der Kandidatin oder des Kandidaten.
Wir haben uns in den letzten 10 Monaten auf den Weg gemacht. Ist bei weitem nicht alles gelungen, sage ich selbst auch. Aber wir haben auch vieles geschafft, was vielleicht gar nicht so sehr gesehen wird.
Zur Urwahlidee selbst sagt sie nichts. Einfach ignorieren scheint ihre Devise. Aber sie verteidigt sich mit dem Hinweis auf all das Neue beim Thema Klimaschutz oder Digitalisierung.
Annegret Kramp-Karrenbauer steht es ja frei, sich auch zu bewerben. Und sie hat ja selbst gesagt, sie hat sich im letzten Jahr schon in einem innerparteilichen demokratischen Prozess durchgesetzt. Von daher muss sie den ja nicht scheuen.
Drei Tage lang hatte die JU den Konkurrenten der Parteivorsitzenden eine Bühne bereitet. Mancher gab sich loyal, mancher verteilte verbale Spitzen. Aber direkte Kritik an AKK war nicht zu hören.
Ich verstehe uns auch als Team, auch die Stellvertreter, auch das Präsidium ist mit in der Pflicht, die CDU nach oben zu bringen. Das darf man nicht alleine bei einer Vorsitzenden abladen.
Wenn es nur auf die JU ankäme, wäre Friedrich Merz sicher der Favorit. Eine Rolle, die ihm nur oberflächlich peinlich ist. Und Jens Spahn ist jung genug, um noch zu warten. Aber auch er sieht, dass es nicht rund läuft.
Dass die Umfragen sind, wie sie sind, wie häufig wir uns im Klein-Klein verstricken und uns an anderen abarbeiten, wie wir federn lassen von Wahl zu Wahl, das lässt euch nicht kalt und das lässt mich nicht kalt.
Nur einer hat tatsächlich seinen Verzicht angedeutet.
Ich persönlich habe lange dafür gearbeitet und habe meinen Traumjob gefunden.
Kramp-Karrenbauers Ansehen bei der JU leidet unter den letzten Monaten unter Rezo und dem gebrochenen Versprechen, nicht ins Kabinett zu gehen. Dass sie dafür Gegenwind bekommt, wusste sie.
Lasst uns streiten, aber lasst uns nie vergessen, der politische Gegner sitzt immer außerhalb unserer Reihen, nie innerhalb.
Ich glaube, in der Jungen Union ist die Stimmung schlecht. Und die Rede war natürlich, ja, sie war gut, absolut, aber das reißt es nicht raus. Also.
Ich denke, nur eine Rede kann nie alles rausreißen. Da müssen schon Taten folgen.
Sie tritt sehr stark auf, sie tritt sehr sicher auf und deshalb macht sie als Parteivorsitzende einen guten Job.
Trotz freundlichen Geschenken zum Schluss, einfach war es heute nicht. Aber sie hat klargemacht, dass sie im Kampf um die Macht nicht zurückziehen wird.
Zur britischen Politik. Der Straßenkünstler Banksy hat das britische Parlament schon 10 Jahre vor den aktuellen Brexit-Debatten als Affenzirkus gesehen. So aktuell, dass ein unbekannter Bieter dafür jetzt 11 Millionen Euro zahlte. Wie gut für Großbritannien, dass da immer noch das Symbol steht für eine majestätische Geschichte. Allerdings muss die Queen, wenn es drauf ankommt, nach der Pfeife tanzen, die der Premierminister spielt. Auch morgen bei der Queen's Speech, die Queen zwar sprechen, aber nicht selbst schreiben darf. Eine Betrachtung unserer Korrespondentin am Hofe von St. James.
Die Queen ist alles andere als amüsiert. Ihre Aufgabe ist es, zu herrschen, ohne zu regieren. Doch nach 67 Jahren, in denen sie sich vornehm zurückgehalten hat aus den Niederungen der Politik, droht der Premierminister, sie und ihre Rolle zu beschädigen. Boris Johnson habe die Queen irre geleitet, so urteilte das oberste Gericht Ende September. Die vorsitzende Richterin entschied, der Premier hätte die Queen nicht darum bitten dürfen, das Parlament mitten in einer für die Nation entscheidenden Phase für 5 Wochen aufzuheben. Boris hat Elizabeth zur Komplizin eines Rechtsbruchs gemacht. Die Königin war sicherlich sehr wenig froh darüber, eine Anweisung erteilt zu haben, die sich hinterher als gesetzeswidrig herausgestellt hat. Ihr Leben lang verließ sie ihre Rolle nur um Millimeter. Einmal trug sie ein Outfit, in dem so mancher eine europafreundliche Haltung sehen wollte und zeigte vor langer Zeit politische Leidenschaft beim Thema Südafrika. Damals äußerte sie regelrecht Wut darüber, dass Margaret Thatcher einen internationalen Boykott des Apartheid-Regimes nicht unterstützen wollte. Nun steht der Regentin eine Zumutung ins Haus. Morgen soll sie die Queen's Speech halten, bei der sie traditionell das Regierungsprogramm für die kommende Legislaturperiode verliest. Allein Boris Johnson will ja so schnell es geht Neuwahlen herbeiführen. Die Regierungserklärung wird so de facto zu einer Wahlkampfrede für die konservative Partei. Und damit sind die Brexit-Qualen der Queen womöglich noch nicht zu Ende. Das Gesetz verlangt von Premier Johnson in Brüssel, um eine Verschiebung des Austrittsdatums zu bitten, wenn er bis zum 19. Oktober keinen neuen Deal mit EU und Parlament vereinbart hat. Er selbst sagt, er wolle das auf keinen Fall. Dann würde das Parlament wohl versuchen, ihn zu stürzen. Wenn die Regierung das Vertrauen des Parlaments verliert, zum Beispiel indem sie ein Misstrauensvotum verliert, dann ist die Queen nicht länger an den Rat der Regierung gebunden. Und dann hat sie eine Art Ermessensspielraum. Ermessensspielraum, genau den sollte und wollte die Queen niemals haben. Der Brexit lässt nichts unangetastet. im Königreich.
Noch einmal nach Polen. Wir haben ja schon gemeldet, dass die für Europa manchmal recht schwierige und sperrige PiS-Partei bei den Wahlen heute in Polen wieder eine deutliche Mehrheit errungen hat. Nathalie, was bedeutet das nun für Polen und was bedeutet es für Europa?
Nun, es sieht sogar nach einer absoluten Mehrheit im Sejm aus. Das sind zwar nur Nachwahlumfragen, aber trotzdem, die Tendenz ist da. Im Senat, da muss man noch abwarten, da hat die PiS im Moment auch die absolute Mehrheit, aber auch da muss man noch abwarten. Aber diese deutliche Mehrheit, diese vielleicht absolute Mehrheit für die PiS, das bedeutet, dass der Umbau des Landes weitergehen wird. Das hat die PiS durchaus auch selbst angekündigt. Die Justizreform, diese umstrittene, soll unbedingt noch weiter vorangetrieben werden. Man will noch mehr politischen Einfluss auf die Gerichte. Kaczynski hat gerade gesagt, Polen muss noch verändert werden. Es muss noch besser werden. Wir machen nichts Gefährliches. Es gibt noch freie Medien in Polen, zahlreiche sogar, muss man sagen. Aber eine Medienreform liegt bei der PiS in der Schublade. Kaczynski hat mal gesagt, und daran erinnern sich viele Polen noch sehr gut, er möchte in Warschau ein zweites Budapest. Da kann man sich ungefähr vorstellen, wo die Reise hingehen soll. Für Europa bedeutet das natürlich Verschärfung der Konflikte, gerade in Sachen Justizreform. Da wird sich der Tonfall sicherlich eher verschärfen als sich abmildern. Und für die polnische Gesellschaft würde eine absolute Mehrheit bedeuten, diese tiefe Kluft und diese Spaltung, die in diesem Land wirklich überall zu spüren ist, das würde auch nicht weniger werden.
Polen ist eine Demokratie, die Mehrheit hat entschieden. Dankeschön, Nathalie. Und es gab auch an diesem Sonntag Sport.
Und da eine Premiere bei der Ironman WM auf Hawaii. Beide Siegerkränze gehen an deutsche Triathleten. Als erste deutsche Frau holte die 36-jährige Fränkin Anne Haug den Titel in dem Extremkampf. Über 3,6 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und den Marathon. Auch Jan Frodeno feiert nicht nur den Sieg, sondern eine Premiere. Als erster Deutscher hat der 38-jährige Kölner den legendären Ironman heute zum dritten Mal gewonnen, nach 2015 und 16. Mercedes-Pilot Valtteri Bottas hat den Großen Preis von Japan gewonnen und sein Team vorzeitig die Konstrukteursweltmeisterschaft zum sechsten Mal in Folge. Der Finne siegte vor Sebastian Vettel im Ferrari und seinem Teamkollegen Lewis Hamilton. Damit ist sicher, auch in der Fahrerwertung geht der Titel an einen der beiden Silberpfeilpiloten. Beim nächsten Lauf in Mexiko könnte Hamilton seinen sechsten WM-Sieg perfekt machen. Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev hat das Finale des ATP Masters in Shanghai klar verloren. 4:6 und 1:6 gegen den Russen Daniil Medvedev. Bei der Turn-WM in Stuttgart hat sich die Amerikanerin Simone Biles im Mehrkampf den 5. WM-Titel gesichert. Die viermalige Olympiasiegerin hat am Boden mit einem Triple-Double, einem Doppelsalto mit Dreifachschraube und am Schwebebalken den ersten Platz belegt. Die 22-Jährige gilt mit 25 WM-Medaillen als erfolgreichste Turnerin aller Zeiten. Beste Deutsche am Schwebebalken war Sarah Voss auf Platz 7.
Auf uns folgt gleich die Verleihung der großen Preise für klassische Musik, früher Echo, inzwischen Opus Classic. Jedenfalls sind die Besten ihres Fachs zusammen. Claudio Armbruster hat während der Proben in Berlin drei von ihnen getroffen, die zeigen, wie sehr das klassische Fach etwas für junge Künstler ist. Und er hat sie gefragt, was ihnen zum großen alten Meister einfällt.
Beethoven. 2020 wird sein Jahr. Das muss man schon feiern. Schließlich wird Beethoven ja nur einmal 250. Und wo sonst hat man die Möglichkeit, so viele klassische Musiker Beethoven hochleben zu lassen, wie auf einer Preisverleihung? Fangen wir an mit Andreas Ottensamer, ausgezeichnet als Instrumentalist des Jahres, spielt für uns was aus Beethovens Gassenhauer Trio.
Beethoven für mich steht einerseits für unfassbaren Fortschritt für seine Zeit, fast eine provokante Art zu komponieren für damalige Zeiten. Und gleichzeitig verbindet er das mit einer ungemeinen Perfektion von seiner Systematik in seiner Kompositionstechnik, dass er einfach unangreifbar ist. Und diese Kombination ist natürlich sehr stark.
Solga Betta, Instrumentalistin des Jahres, mit einem Ausschnitt aus Beethovens Trippelkonzert.
Ich finde, er war sicher auch jemand, der viel revolutionärer für seine Zeit war. Halt jemand, der sich getraut hat, so zu schreiben, wie er schreiben will. Und nicht zu schreiben nur, was er schreiben muss für irgendjemand. Und so hat auch die Bevölkerung diese Musik gehört. Diese Musik akzeptieren müssen damals vielleicht, weil es vielleicht für einige auch schockierend gewesen ist. Aber seine Musik ist bis heute noch aktuell, modern.
Und Konstantin Reinfeldt bekommt den Opus Klassik als Nachwuchskünstler, Beethovens Violinkonzert auf der Mundharmonika.
Ludwig van Beethoven stellt ja auch so ein bisschen so den Übergang zur Romantik dar. Und das ist was für mich, der an tollen Harmonien und jazzigen Harmonien interessiert ist, was total Spannendes.
Nur ein kleiner Vorgeschmack auf ein großes Beethoven-Jahr.
So endet die Woche des Journals aufs Schönste, was die Neue bringen kann, verpackt Ralf Panicek kompakt.
Die entscheidende Phase beginnt bei der langen Suche der SPD nach einer neuen Parteispitze. Ab Montag dürfen die über 430.000 SPD-Mitglieder nun wählen, wen sie wollen, wem sie ihre Stimme geben. Das Kandidatenfeld hat sich zwischenzeitlich etwas gelichtet, nur noch 6 Duos stehen zur Wahl. 23 Mal hatten die sich in Bewerbershows vorgestellt. Einen Favoriten gibt es nicht. Bis zum 25. Oktober läuft die Abstimmung. Die Luft wird immer dünner. Ab Donnerstag haben die EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel ihr Herbsttreffen. 2 Tage aber vor allem ein Thema, der nahende Brexit. Ewige Frage, gibt es den Austritt Großbritanniens Ende Oktober? Wenn ja, mit oder ohne Vertrag? Oder wird alles verschoben? Überraschend hatte sich der britische Premier Johnson mit Irlands Ministerpräsidenten getroffen und seitdem ist zumindest etwas in Bewegung geraten, Ausgang offen. Das geschriebene Wort steht in Frankfurt 4 Tage lang im Mittelpunkt. Am Mittwoch beginnt die Buchmesse Gastland in diesem Jahr Norwegen. Ein Reise-, aber auch ein Leseland. Keine Steuern auf Bücher, gezielte Leseförderung, zahlreiche Autorenstipendien. Norwegische Autoren schreiben viel. Spannendes, Nachdenkliches, Warnendes. Vorneweg der große alte Mann der norwegischen Literatur, Jostein Gorda.
Und das Herbstwetter bringt zu Wochenbeginn Sonne und Wärme. Ab Mittwoch wird es dann überall wechselhafter. Morgen gibt es viel Sonne bei 21 bis 26 Grad. Nur im Norden wird es etwas frischer und dort gibt es teils dichte Wolken und etwas Regen. Die weiteren Aussichten, eine Mischung aus Sonne und Wolken und ein paar Schauern. Dienstag noch sehr warm, danach wird es etwas kühler.
Morgen wird Christian Sievers diese Stelle hier bekleiden. Wir werden mal schauen, ob wir das Sakko von Konstantin Reinfeldt aus Berlin rechtzeitig bis dahin hierher bringen. Zweifellos elegant, neben ihm Kai Sörwe Richter. Eine gute Woche.
Tschüss, schönen Abend.